Und ich möchte heute Morgen jemanden erwähnen aus meiner Nachbarschaft. Und zwar meine ehemalige Nachbarin, die Anna Fröhlich. Anna Fröhlich wohnte mir gegenüber und sie erzählte mir, dass sie eine neue Geschäftsidee hat. Sie fotografiert besondere Plätze, vornehmlich in Berlin. Diese Stadt hat sie lieben gelernt. Sie hat dort Plätze, die sie gerne mag, die etwas aussagen. Sie fotografiert diese und verkauft dann diese Bilder als Poster oder als Karten. Und die Bilder, die sie macht, die sind nicht nur witzig, sie sind nicht nur schön anzuschauen oder irgendwie besonders beeindruckend. Sie hat diese Bilder Lieblingsstellen genannt. Lieblingsstellen, das sind Orte, die sie persönlich angesprochen haben. Und vielleicht habt ihr selber auch so etwas. Vielleicht habt ihr auch so einen Ort oder so einen Platz, wo ihr total gerne seid, wo ihr ein Lächeln auf die Lippen bekommt, wenn ihr dort seid. Orte, Plätze, wo ihr euch sehr wohl fühlt, wo ihr euch zurückziehen könnt. Ich muss sagen, ich habe so einen Lieblingsplatz. Und ich habe nicht nur einen Lieblingsplatz, ich habe auch eine Lieblingsstelle, und zwar ein Vers aus der Bibel. Und über den möchte ich heute sprechen. Ein Vers, der mir immer wieder neu in mein Gedächtnis kommt, mich immer wieder neu prägt und mich immer wieder begleitet, mir über den Weg läuft an den komischsten Stellen in meinem Leben. Lieblingsverse, die sagen etwas über mich selber aus. Und manche haben eine besondere Geschichte. Denn da wird deutlich, wo Gott gehandelt hat, wo Gott mit einem spricht. Und vielleicht macht ihr das heute mal nach dem Gottesdienst. Wenn ihr da beim Kaffee zusammensteht und ihr eine Tasse Kaffee in der Hand habt, da fragt ihr euer Gegenüber nicht direkt, wie geht's dir, sondern fragt mal euren Über, was ist denn deine Lieblingsstelle? Welcher Vers aus der Bibel beeindruckt dich ganz besonders? Welcher Vers aus der Bibel hat dich begleitet bisher in deinem Leben? Und ich kann mir vorstellen, dass dann sehr interessante Gespräche entstehen, wenn ihr die Möglichkeit wahrnehmt und offen seid. Und ich möchte heute Morgen über meine Stelle, meine Lieblingsstelle sprechen. Sie ist mir besonders hängen geblieben, seit ich den biblischen Unterricht besucht habe und die auswendig lernen musste. Und über die Jahre ist sie mir immer wieder wichtig geworden. Aber nicht, ich glaube, dass sie nicht nur mir wichtig ist. Ich glaube, dass sie eine zentrale Aussage macht über die Nachfolge von Jesus. Der Vers, über den ich heute Morgen reden möchte, steht in Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 6, Vers 33. Damit es etwas deutlicher wird, lese ich den gesamten Abschnitt im Zusammenhang. Das heißt die Verse 25 bis 33. Und ich werde nicht aus der guten Nachricht oder Hoffnung für alle lesen, sondern aus der mir gewohnten Luther-Übersetzung. Ihr könnt gerne hier vorne mitlesen. Matthäus 6, Vers 25 bis 33. Darum sage ich euch, sagt Jesus, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott, der Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Wichtig ist mir vor allen Dingen der letzte Vers. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches oder das alles zufallen. Der Vers lässt sich recht leicht aufteilen, den ersten Teil und den zweiten Teil. Der erste Teil, klar, trachtet zuerst oder sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dieser Vers, der ist in dem Zusammenhang von Jesus in der Bergpredigt gefallen. Und er spricht davon, dass man sich konzentrieren soll auf das Wesentliche, auf das Bedeutsame. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von Menschen, die sich auf das Besondere, auf das Wesentliche konzentrieren, auf ihre Ziele im Leben. Wir hatten ja gerade Olympia. Dort konnte man das sehen. Da sind Menschen an den Start gegangen, die sich auf das Wesentliche konzentriert haben. Ein Beispiel ist Robert Harting, der deutsche Diskuswerfer. Der hat vor seinem Wettkampf mehr als 10.000 Probewürfe gemacht. Der hat seine Ernährung optimiert. Der hat kein Alkohol, kein fettes Essen mehr genommen. Der hat gegen die Schmerzen in seinem Wurfarm hat er regelmäßig die Kältekammer besucht. Und selbst seine Mutter konnte ihn 4 Wochen vor Olympia nicht mehr erreichen, weil er sich so abgeschottet hat von seiner Umwelt, weil er sich so zurückgezogen hat, allein um ein Ziel vor Augen zu haben, Olympia, eine Medaille dort zu gewinnen. Es sollte ihn nichts ablenken von den 9 Würfen, die er machen würde. 3 in der Qualifikation und 6 dann im eigentlichen Wettkampf. Und einer von diesen Würfen sollte reichen für die Goldmedaille. Darauf hat er sein Leben abgestimmt. Darauf hat er sein Leben fixiert. Und er hat sie gewonnen, die Goldmedaille. Es hat sich für ihn gelohnt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich muss sagen, ich bin genauso fasziniert von Menschen, die genau diesen Spruch leben. Zum Beispiel ist eine Person für mich Georg Müller, ein deutscher Theologe, der nach England ging, dort Arme und Waisen auf der Straße sah und so angerührt war, dass er sagte, ich gründe ein Waisenhaus. Und das hat er nicht mit seinem Vermögen gemacht, nicht mit dem, was er alles in der Hinterhand hat. Er hat keine Stiftung gegründet, nein, er hatte nichts und fing an zu beten und hat von Gott alles erbeten. Der hat nie eine Spendentour durch England oder Deutschland gemacht und gesagt, hier gebt mir Geld, ich will ein Waisenhaus gründen. Der hat gesagt, ich gehe auf die Knie und bitte Jesus um jedes einzelne Geldstück, um jedes einzelne Lebensmittel. Und über die Jahre hat er mehr als 2000 Witwen und Waisen aufgenommen. Frauen, die alleine waren, halfen ihm. Und nie hat Gott ihn im Stich gelassen. Gott hat auf diese Gebete immer gehört. Oder Dietrich Bonhoeffer, der sich gegen die teuflischen Einflüsse aus dem Dritten Reich gewehrt hat, nicht nur auf die Kirche, sondern auch auf die Gesellschaft. Der sich sogar dann noch zuerst das Reich Gottes in den Mittelpunkt gestellt hat, als er verhaftet wurde. Und der ja auch starb, genau dafür. Für diese Hingabe. So eine Hingabe, so eine Zielrichtung, so eine Konzentration auf das Wesentliche, das fasziniert mich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich muss sagen, dieser Vers, der lässt mich manchmal auch ein bisschen verzweifeln. Denn er hat einen unheimlichen Anspruch ganz oben. Das ging wohl den Menschen damals nicht anders. Da hat Jesus gepredigt vom Menschen, da waren Arme dabei, da waren Waisen dabei, da waren Kranke dabei. War das nicht Hohn und Spott für diese Leute, wenn Jesus so etwas sagt? Da waren Menschen dabei, die täglich darauf hofften, irgendeine Arbeit zu bekommen, die angewiesen waren darauf, dass sie eine Arbeit bekommen, weil sie sonst hungrig ins Bett gehen und ihre Familie auch. Denen sagt Jesus, sucht das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann habt ihr genug zu essen, dann müsst ihr euch nicht sorgen. Ist das nicht Hohn und Spott? Hat er nicht leicht reden? Der wurde doch überall eingeladen. Und habe ich nicht leicht reden, wenn ich hier vorne stehe in meinem Anzug, mit einer Arbeitsstelle, die ich habe und auch mit Geld, damit so, dass ich morgen im Supermarkt einkaufen gehen kann? Ist das nicht leicht für mich, davon zu sprechen? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich habe doch leicht reden. Und außerdem wäre es doch immer wichtig, die goldene Mitte zu finden. Die Mitte zwischen Anspruch aus dem Evangelium und der Realität, in der wir leben. Oder? Deswegen sind wir als Theologen vor allen Dingen versucht, diesen Vers irgendwie zu relativieren, ihm die Spitze zu nehmen, ihn dem Anspruch zu nehmen. Wir sagen ja, na ja, Jesus, der hat gemeint, dass wir innerlich immer die letzte Bereitschaft haben sollten dazu. Innerlich. Wir sollten immer bereit sein, uns unser Bestes für das Reich Gottes zu geben. Aber das Reich Gottes vor Familie, vor Freunden, vor Geld, vors Haus, Wohnung oder so zu stellen? Das meint er doch nicht ernst. Diese Aussage fällt im Zusammenhang mit Sorgen. Jesus sagt, sorget nicht. Und was machen wir draus? Wir sagen, naja, natürlich müssen wir vorsorgen. Natürlich müssen wir uns Sorgen machen und arbeiten, damit wir genug haben. Alles andere wäre doch fahrlässig, oder? Sorgt nicht, das heißt, dass wir innerlich frei sein dürfen von der Sorge. Das heißt das. Aber ist es das, was hier steht? Ich glaube, diese radikale Aussage hier, die müssen wir so stehen lassen. Ansonsten verkehren wir, wenn wir das interpretieren, die Aussage ins Gegenteil. Diese Aussage, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir solches alles zufallen. Die ist kein Gesetz. Das ist keine Lebensweisheit, nach der man vielleicht handeln muss. Wenn Jesus sagt, sorge dich nicht, dann ist das kein Befehl. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium, das Jesus uns weitergibt. Und zwar für alle diejenigen, die Jesus kennengelernt haben, wie zuverlässig er ist. Und für alle diejenigen, die ihm vertrauen. Die wissen, dass Jesus seine Zusagen einhält und sich schlicht auf diese Zusage einlassen. Die sagen, Jesus macht mich frei dazu. Bonhoeffer sagt dazu, nur in konkretem Gehorsam wird der Mensch frei zum Glauben und zum Vertrauen. Nur in konkretem Gehorsam wird der Mensch frei zum Glauben und zum Vertrauen. Jesus sagt, schaut auf mein Reich und meine Gerechtigkeit. Dazu mache ich euch frei. Ihr müsst euch nirgendwo dranhängen. Stellt es immer und überall in eurem Leben vorne an. Ich versorge euch. Ich kümmere mich um alles andere. Stellt alles andere hinter mein Reich. Familie, Beruf, Karriere, Geld, Anerkennung. Nur, was bedeutet es denn überhaupt, nach dem Reich Gottes zu suchen und nach seiner Gerechtigkeit? Was bedeutet das? Wenn man den Zusammenhang hier, Vers 31 bis 33 liest, dann wird klar, dass die Nachfolger von Jesus sich nicht einfach nur irgendwie zurückhalten sollen in der Jagd nach Ruhm, Ehre oder Glück. Sie sollen nicht einfach nur ein bisschen besser sein als alle anderen. Denn das unterscheidet sie nicht von den Heiden, von denjenigen, die Gott nicht kennen. Es geht hier eben nicht um die goldene Mitte. Es geht nicht um eine Ausgewogenheit zwischen meinen Zielen und Gottes Zielen. Es geht darum, dass Gott zuallererst derjenige ist, der drankommt. Jesus first, Jesus zuerst. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, sollen ihr Lebensziel ersetzen mit etwas, was eine viel größere Bedeutung hatte als Ruhm, Ehre oder Geld. Es geht um das Leben als Nachfolger, um Gott und sein Reich. Das bedeutet Folgendes, ich habe drei Schritte dafür. Zuerst bedeutet das, Teil dieses Reiches Gottes zu sein und zu werden, dort seinen Platz einzunehmen. Das ist der erste Schritt zum Reich Gottes, danach zu suchen. Man bekommt eine neue Staatsbürgerschaft, die wir als Nachfolger bekommen. Einen neuen Status bei Gott, nach dem wir immer wieder und jeden Tag neu suchen. Das ist der erste Schritt, die erste Beziehung, den ersten Kontakt zu Gott zu haben und da immer neu dran zu bleiben. Diese Beziehung immer wieder zu reinigen. Das ist der erste Schritt. Aber dieser Status, der hat Folgen. Und das ist der zweite Schritt. Der zweite Schritt heißt, im Trachten nach dem Reich Gottes, ich investiere jetzt nicht mehr hier in Ruhm, Ehre, Geld, Karriere oder Ähnliches. Zuallererst investiere ich da, wo es keine Inflation gibt. Wo es keine Motten gibt, die irgendwelche schönen Kleider zerfressen. Wo es keinen Rost gibt, das mein Auto zerfrisst. Wo es keinen Wertverlust gibt. Ich tue zuallererst alles für Gott und seinen Willen. Das ist das Reich Gottes. Das ist der zweite Schritt. Suche nach dem Reich Gottes. Und der dritte Schritt, der gehört auch mit dazu. Der dritte Schritt heißt mitmachen. Dabei sein. Suchen nach dem Reich Gottes heißt, ich setze mich voll dafür ein, dass jeder erfährt, Jesus Christus ist der Retter dieser Welt. Jeder soll das erfahren. Ich verkündige, dass ab sofort Gottes Herrschaft angebrochen ist, dass Gott regiert in Jesus. Fällt euch etwas auf? Wenn ich so von dem Reich Gottes spreche und sage, sucht nach dem Reich Gottes und dann diese drei Schritte hier nenne, dann tun wir nichts anderes, als dass wir das Vaterunser durchbeten. Und zwar die ersten drei Bitten. Dein Name werde geheiligt. Das will ich mit meinem Leben tun. Dein Reich soll hier auf die Erde kommen. Das soll verwirklicht werden in dieser Welt. Und zwar zuallererst durch mich selber. Und das dritte, dein Wille geschehe. Nicht nur im Himmel, auch auf dieser Erde. Und dafür setze ich all meine Kraft, all mein Vermögen ein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, die ersten drei Bitten im Vaterunser nicht einfach nur daherbeten. Das heißt, diese ersten drei Bitten ernst nehmen. Das kann so weit gehen, dass man verfolgt wird. Aber Jesus sagt, selbst dann ist das Ziel klar. Freut euch, denn im Himmel wartet auf euch eine große Belohnung. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Jesus sagt, vertraut mir. Ihr seid frei, als Nachfolger genauso zu handeln, genauso zu leben, als in einem neuen Reich, als neue Staatsbürger mit aller Konsequenz. Konzentriert euch bitte auf das Wesentliche und das ist mein Reich zuallererst und mein Wille. Für alles andere sorge ich. Ich kann noch so viel darüber träumen, so zu sein wie Georg Müller. Ich kann darüber beten, dass ich so werde wie Dietrich Bonhoeffer. Aber das haben die nicht erreicht, weil sie eine besondere Gabe hatten. Sie haben es erreicht, weil sie den Fokus klar hatten, weil ihr Ziel klar war. Sie haben es erreicht durch einfaches, schlichtes Vertrauen auf Gott und seine Zusage. Und danach sehne ich mich. Das wünsche ich mir, dass ich Jesus in seinen Aussagen ganz schlicht und einfach vertrauen kann. Dass wir als Nachfolger, das Vaterunser, vor allen Dingen die ersten drei Bitten, nicht einfach nur herunterbeten, sondern intensiv durchbuchstabieren. Wissen, was wir dort beten, wenn wir das beten. Mit vollem Bewusstsein, dass das unser Leben auf den Kopf stellt. Alles dafür zu tun, dass Gottes Reich groß wird auf dieser Erde und dass jeder erfährt, Jesus Christus ist der Retter dieser Welt. Alles andere soll mich nicht kümmern, denn Gott kümmert sich darum. Und das ist die zweite gute Nachricht in diesem Vers. So wird euch das alles zufallen. So wird euch solches alles zufallen, sagt Jesus. Jesus sagt, Gott kümmert sich darum. dass alles andere läuft, dass ihr Essen und Trinken habt, dass ihr was anzuziehen habt. Jesus sagt damit, nicht die Vorsorge macht uns sorglos, sondern allein die Gnade Gottes. Lebt einfach. Wir kümmern uns um den Rest. Das ist ein toller Spruch. Ich muss zugeben, den habe ich geklaut aus der Werbung. Und zwar von einer Bank. Ja, fand ich auch sehr seltsam. Ja. In dieser Werbung, da sieht man einen Mann, der steht an einem Swimmingpool. Ja, man sieht, der hat ein Riesenhaus hinter sich, ein Swimmingpool, scheinbar sehr erfolgreich und offensichtlich mit sich und der Welt zufrieden. Und die Hypo, oh, Entschuldigung, die Bank, die sagt, wir kümmern uns um alle Versicherungen, wir kümmern uns um ihr Geld. Das ist nun mal nötig, damit man ein schönes und gutes Leben hat. Das muss ja irgendwie rangekarrt werden. Kümmern Sie sich um den Rest, um Ihre Freizeit, um die Karriere, einfach, damit das Geld auch irgendwo reinkommt. Das ist wirklich ein toller Slogan. Ich frage mich nur, ob die sich auch um meinen tropfenden Wasserhahn kümmern oder um die kaputte Lampe, die ersetzt werden musste. Das glaube ich nämlich nicht, denn darum muss ich mich selber kümmern. Ein toller Spruch, ein riesiger Anspruch. Und bei Jesus stimmt der sogar. Jesus sagt, leb einfach, ich kümmere mich um den Rest. Vielleicht nicht um den tropfenden Wasserhahn. Oder vielleicht doch. Auf jeden Fall kümmert er sich um Essen, Trinken und dass wir was zum Anziehen haben. Das sagt er uns auf jeden Fall zu. Denn wir können gar nicht für uns selbst sorgen. Der nächste Tag liegt überhaupt nicht in unserer Hand. Wir können gerne so tun, als könnten wir an dem Zustand dieser Welt irgendetwas ändern. Das können wir gerne tun. Aber letztendlich haben wir überhaupt nicht das Vermögen dazu. Wenn wir uns Sorgen machen, zweifeln wir daran, dass Gott alles in seiner Hand hat. Das ist Majestätsbeleidigung. Denn das können wir gar nicht. Und noch etwas. Und das hat mich an diesem Text hier besonders und immer wieder herausgefordert. Jesus löst hier einen gottlos gedachten Zusammenhang. Es gibt hier nämlich keinen Lobpreis auf die Arbeit, die wir jeden Tag tun, damit wir was auf dem Teller haben am nächsten Tag. Hier ist nicht die Rede vom Lohn der Arbeit, die wir empfangen dürfen. Es gibt nämlich keinen Zusammenhang bei Gott zwischen Arbeit und deinem täglichen Brot. Den gibt es nicht. Wer so denkt, der denkt diesen Zusammenhang ohne Gott. Dass wir uns tagtäglich an einen gedeckten Tisch setzen, ist nicht mein Verdienst, ist auch nicht dein Verdienst, ist nicht der Lohn deiner Arbeit, das ist allein Gottes Gnade. Aus diesem Blickwinkel bekommt das Dankgebet vor dem Essen nochmal eine völlig neue Bedeutung. Und als Beispiel dafür fügt Jesus die Vögel an und die Lilien. Die sind Gott nämlich ganz ausgeliefert. Sie sorgen nicht vor, sie sorgen sich gar nicht. Sie kommen einfach nur geflogen, wenn ich meinen Keks unter meinen Stuhl gekrümelt habe und picken sich das weg. Und Gott versorgt sie doch, obwohl sie am Tag später einmal abgemäht werden durch den Rasenmäher, der täglich in meiner Umgebung brummt. Gott sorgt für Tiere, obwohl sie gar nichts dafür tun. Gott kümmert sich um uns noch viel mehr. Der kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Der sieht auch unsere Bedürfnisse. Vor den Sorgen um unser Leben, um Essen und Kleidung, um Beruf und Familie, da steht zuallererst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann weiß er genau, was du brauchst. Dann weiß er genau, was er dir geben wird. Weil er nämlich schon viel mehr gegeben hat. Und das sagt Paulus. Paulus sagt in Römer 8, Vers 32, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wenn Gott uns schon alles gibt, wird er nicht auch diese Kleinigkeit uns geben? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Ich muss sagen, es gibt bestimmt schönere Lieblingsverse, die es in der Bibel gibt. Und manchmal ist er auch eine Last und Herausforderung für das Leben als Christ. Vor allen Dingen, wenn wir diesen Vers als Gesetz sehen. Aber eigentlich ist es eine super gute Nachricht für jeden Einzelnen, der Jesus nachfolgt. Denn er spricht davon, dass Gott uns so viel schenkt, dass Gott uns alles gibt. Ein neues Leben, den Himmel, jeden Tag etwas zu essen und zu trinken und anzuziehen. Gnade für jeden Tag und letztendlich doch Jesus selber. Gott beschenkt uns überreich. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium von diesem Vers. Und darüber können wir danken. Und das möchte ich jetzt tun. Bitte steht zum Gebet auf. Vater im Himmel, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen erleben, dass du unser Leben tief erfüllst und reich machst. Und ich danke dir dafür, dass du uns heute Morgen diese Herausforderung stellst. Dass dieser Vers mehr ist als ein Befehl, sondern eine gute Nachricht, weil du uns beschenkst. Weil du uns reich machst. Reicher als jeden anderen Menschen hier auf Erden. Und du hast dafür deinen Sohn gegeben. Und dafür danke ich dir. Wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen nach dir streben. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne hier diesen Vers mit nach Hause nimmt und ganz neu anfängt, darüber nachzudenken, welcher Motor, welcher im Leben uns antreibt, welches Ziel uns vor Augen steht. Herr, wir wollen deinen Willen tun. Das ist die Herausforderung, die du uns stellst. Und danken dir dafür, dass du dich um alles andere kümmerst. Herr, wir wollen dich ehren. Vor allen Dingen mit den Worten, die du uns gesagt hast, mit denen wir beten sollen. Und wir wollen gemeinsam beten, als Bekenntnis. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in ihm.